Der Trump-Auftritt am WEF gibt viel Gesprächsstoff. Hat sich Grönland Fragen entspannt, weil Europa den USA droht hat? Und ist das ein Mittel für die Zukunft? Aber auch die Reaktion vom Bundespräsident Guy Parmelin, oder besser gesagt die Nicht-Reaktion auf Donald Trumps Angriff auf die Schweiz und Karin Keller-Sutter. Auch das ein weiteres Thema. Ist das noch clevere Realpolitik oder schon peinliche Anbiederung? Und dazu reden wir noch darüber, ob die Schweiz künftig wieder Atomkraftwerke bauen dürfen. Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, hörst du zu. Meine Gäste heute sind Flavia Wasserfall von der SP, der Mike Egger von der SVP und der Martin Bäumli von den Grünliberalen. Ich bin Oliver Steffen und wir lassen gerade los. Lust und Frust von der Woche beschäftigt hat mich, wie wahrscheinlich ganz viele, der Auftritt von Donald Trump am WEF. Und ich glaube, jetzt haben es wirklich die meisten begriffen, dass alte, vielleicht alte vermeintliche Gewissheiten in dieser neuen Weltordnung nicht mehr gelten. Was aber der neue Weg, besonders von der Schweiz, soll sein, das treibt mich ziemlich um. Und darum bin ich auch froh, können wir das heute Abend diskutieren. Und die Lust ist eine Weiterbildung, die ich am Montag leiten durfte mit Hackerinnen und Hackern von unseren Sender, die einen Tag lang praktisch ohne Pause durchgeschuftet haben. Alles grossartige, kreative und auch sehr selbstkritische Persönlichkeiten. Und sie haben durchgeschuftet, ohne das Lachen zu verlieren. Und sind wahrscheinlich wie ich am Abend nudelfertig ins Bett, aber hoffentlich auch mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen. Flavia, Freude und Ärger bei dir diese Woche?
Ja, ich fange mit der Lust an. Sie passt zu deinem letzten Punkt. Ich durfte am Freitag als Jurymitglied bei einem Regionalfinale, Solothurn-Bernische Regionalfinale, von Jugend debattiert mitwirken. Da haben 40 Jugendliche zwischen 13 und 18 zu verschiedenen Themen pro und contra debattiert. Extrem engagiert, wirklich professionell und vor allem sehr respektvoll. Und ich bin sicher, dass ein, zwei von denen in 10 Jahren bei dir in Sendung hocken, Oli. Genau. Nein, es war wirklich super.
Ist ja die Frage, auf welchem Stuhl dann?
Das ist die Frage. Ich habe natürlich keinen Einfluss genommen. Genau. Nein, und der Frust ist am Donnerstag aufgekommen. Und es ist einmal mehr der F-35 Kampfjet. Ich muss echt sagen, das Debakel, das Fiasko, das einfach kein Ende nimmt, dass wir wieder haben müssen erfahren, dass die Aufrüstung der Militärflugplätze teurer wird, doppelt so teuer, als man eigentlich gesagt hat. Auch hier einmal mehr. Man hat nicht Klarheit über Beschaffungskosten. Der Fixpreis hat sich in Luft aufgelöst. Man hat nicht Klarheit über Betriebskosten. Man weiss einfach, es wird viel teurer. Und jetzt heute haben wir noch erfahren, in Amerika ist jeder zweite F-35 nicht einsatzfähig. Also, dass man hier nicht einfach mal einen Marsch halt einstellt und einsetzt, das finde ich wirklich ein Riesenfrust. Und es ist wirklich ein Fiasko mit unseren Steuergeldern.
Mike Hecker, Lust und Frust bei dir?
Ich fange beim Frust an. Der Frust von dieser Woche ist klar. Die Freilassung aus der U-Haft von Herrn Moretti, der verantwortliche Betreiber von dieser Tragödie in Crans-Montana, ein ausländischer Staatsbürger, der jetzt wieder auf freiem Fuß ist, wo eine Fluchtgefahr aus meiner Sicht nicht ausgeschlossen werden kann. Er musste einfach den Pass abgeben. Aber mit diesen offenen Grenzen, wie wir es haben, ist das wirklich nicht nachvollziehbar. Und ich bedauere da sehr, dass der wieder auf freiem Fuß ist. Die Lust der Woche, die ist klar, das ist mein Götti-Bub. Er hat den zweiten Platz beim Ringen erreicht am Samstag. Und da bin ich extrem stolz auf ihn. Und das hat mich wirklich sehr gefreut und war ein toller Wochenabschluss gewesen.
Danke vielmals. Martin Bäumli, Freude und Ärger diese Woche bei dir?
Also ich habe eigentlich vor allem Sorgen. Wenn ich in die Ukraine schaue, interessiert niemand mehr. Aber die Ukraine selber hat den härtesten Winter. Die Bevölkerung leidet mehr als je. Und wir haben das Gefühl, der Krieg wird immer weitergehen. Aber es interessiert eigentlich fast niemand mehr. In Kurden einmal mehr. Kurden hat man lange als nützliche Idioten eingesetzt, um helfen gegen die IS. Jetzt lassen sie die Amerikaner einmal mehr fallen. Das Volk, das eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder hin und her geschoben wird, kein Mensch kümmert sich darum. Wir haben in Venezuela eigentlich eine illegale Aktion gehabt, und die ist in Europa so lange abgefeiert worden von einzelnen Politikern, bis sie gemerkt haben, dass Herr Trump mit Grönland etwas Ähnliches machen konnte. Und dann plötzlich hat man erst eingetreten. Und der Klimawandel ist auch vergessen worden. Auch da, wir haben zwar Stürme mit den USA, aber der Präsident findet immer noch Drill, Baby, Drill. Er hat offenbar nichts verstanden. Zum WEF und seiner Rede kommen wir ja noch. Das Positive ist meine Hoffnung, dass die Midterms werden eine Änderung bringen in den USA, dass die Demokraten langsam verwachen und die Demokratie wieder anfängt zu leben und das Parlament nicht eine reine Duma ist, wie es aktuell mir scheint. Und muss ich auch sagen, so eine kleine Freude ist natürlich schon unsere Ski-Nazi. wo einer Folge am anderen feiert, wieder einmal Podestplätze macht. Und natürlich mit Marc Odermatt, also ich sage jetzt mal, der Leader im Team, der einfach ein Ausnahmekönner ist, der noch einmal in dieser schwierigen Welt einfach Freude macht, wenn man ein Skirennen schauen kann. Und bitte dürfen mal als Schweizer sagen, und wir brauchen die Amerikaner für das dann also nicht, das können wir selber.
Also das freut mich für dich, dass du doch noch etwas Positives gefunden hast. Wir kommen zum ersten Thema. Er hat das WEF dominiert und ein Thema ist im Zentrum gestanden, wir haben es vorher schon gehört, Grönland.
Nachdem sich die Lage in der Grönlandfrage in der letzten Woche enorm zugespitzt hat, hat der US-Präsident Donald Trump diese Woche für ein bisschen Entspannung gesorgt. Bei seiner Rede am WEF hat er gesagt, dass die USA im Grönland-Konflikt keine Gewalt brauchen wollen. Außerdem hat Donald Trump auch seine Drohung mit Strafzöllen gegen verschiedene europäische Länder zurückgezogen. Während dem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte seien Rahmen für eine Vereinbarung über Grönland geschaffen worden, so die US. Regierung. Was genau in dieser Vereinbarung steht, ist aber nicht bekannt.
Ja, Martin Molm, ist klar, was passiert ist. Europa hat Druck gemacht, hat mit der wirtschaftlichen Stärke, mit wirtschaftlichen Mitteln, die Europa hat, droht. Donald Trump ist eingeknickt, ist mit dem Grönland vom Tisch.
Ja, ich meine, so wäre, wäre es ja noch schön. Ich glaube, das weniger. Ich glaube, er hat mehr selber gemerkt. Also, ich glaube, nicht als Militär schon eingreifen. Er hat aber auch im eigenen Land gemerkt, dass das nicht mehr getragen wird. Dass er mit seiner Drohpolitik da nicht wird durchkommen wird. Und ich glaube, es hat im Hintergrund offenbar gar ganz viele geschickte Diplomaten gehabt, die im Gespräch haben können, Lösungen anbieten, die am Trump eigentlich einen gesichtswahrenden Rückzug ermöglichen, weil er will ja eigentlich den Einfluss auf dem Grönland auch militärisch haben. Er will die Rohstoffe für sich alleine haben. Das ist sein Ziel. Und jetzt versucht er das auf anderem Weg, über Verhandlungswege anzubringen. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht nur heisse Luft ist, sondern dass auf dem jetzt etwas entsteht und damit Europa dabei bleibt. Ich muss aber auch ganz offen sagen, man macht sich auch Sorgen in Grönland. Haben wir ein Naturereignis, also wir haben eine Natur dort und dort jetzt einfach quasi seltene Erdabbau, rücksichtslos, wäre auch ein Problem. Auch dort muss Europa schauen, dass das positiv abläuft unter ökologischen Rahmenbedingungen. Das Gleiche mit der Arktis, wenn oben das Meer verschwindet. Ich glaube, wir haben noch einige Sorgen, die nicht gelöst sind.
Also, ist noch nicht gelöst, aber der Martin Bäumler hat so ein Bild skizziert, Hand in Hand Europa und USA in Grönland. Glaubst du dem? Traust du dem?
Also, ich würde schon ein bisschen mehr interpretieren, dass jetzt das Zurückrudern von Trump, das offensichtliche Zurückrudern, sicher auch ist entstanden, weil Europa Stärke gezeigt hat, weil man auch gedroht hat, das Mandat, den Vertrag nicht einzuhalten oder sogar die Gegenzölle zu zücken, die würden schaden. Also da reden wir von über 90 Milliarden Gegenzölle. Und von dem her ist für mich schon klar, oder auch die Hoffnung damit verbunden, dass eigentlich das Einzige, was wir können, ist, Stärke zeigen und zusammenstehen. Weil die Weltordnung ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Und auch wenn er jetzt zurückgerudert hat, du hast gefragt, können wir aufatmen? Nein, natürlich nicht. Die Situation bleibt schwierig, die Situation bleibt kompliziert. Und darum ist es wichtig, dass man sich neu aufstellt, schaut, wer sind die Verbündeten, wer vertritt die gleichen Werte, wie können wir das sicherheitspolitische Defizit, das wir sicher haben in Europa, auffahren oder aufbauen, um dort einfach zurechtzukommen in dieser neuen Ordnung.
Aber man sieht schon, oder? Der Hüftknick und das Verbeugen von Donald Trump wirkt weniger, als wenn man auch Stärke zeigt, so wie es Europa gemacht hat.
Ich würde mir da wünschen, dass das aufgrund von Europa der Fall ist. Ich glaube aber vielmehr, dass der Donald Trump ganz einen anderen Plan hatte. Er hat einfach mit dieser Drohung, zum Grönland einzuverlieben, Provokation äußert, den Knochen angeworfen und alle Diplomaten und die ganze politische Elite hat sich auf den Knochen gestürzt und hat gesagt, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir verhandeln mit dem Donald Trump. Und ich glaube, der Donald Trump hat genau diese Verhandlungen wollen provozieren, weil was man jetzt sieht, war ja anscheinend in dem Vier-Punkte-Programm mit dem Herrn Rutte, sollte die Verhandlungen stehen, dann ist es ein 3-1-Sieg für die USA. Die Zölle fallen weg, das ist sicher positiv für Europa, aber nachher will ja Donald Trump militärisch aufrüsten in Grönland, seine Stützpunkte verbessern. Er möchte, dass die NATO stärker vertreten ist, sprich auch, dass die investieren. Und er will, wie Martin Bäumler schon gesagt hat, Kontrolle über die seltene Erde. Und das möchte er natürlich, um auch wieder Stärke gegenüber China und Russland zu erlangen. Und das ist extrem, extrem
gefährlich. Also ein Verhandlungssieg auf vollem Erfolg für den, und voller Erfolg für den Donald Trump.
Also ich bin näher bei Mike Hecker, leider, wie ich es eingangs gesagt habe. Ich kann nicht wieder so Europa mit der Stärke zeigen, das Problem gelöst hat. Aber ich bin optimistisch, dass man eben tatsächlich einen Schritt weiterkommt. Aber jetzt muss Europa tatsächlich nicht über den Tisch ziehen lassen. Eben das 3-1 muss jetzt mindestens zu einem 2-2 werden. Das wäre mir noch lieber. Es wäre ein 3-1 für Europa. Da hat am Schluss die seltene Erde in den USA das Geld verdient. Wir zahlen die Aufrüstung und Donald Trump sagt, was er macht dort. Oder? Auf diesem Weg
ist die Position von Europa jetzt nicht stärker geworden, weil man gesagt hat,
ganz bestimmt ist die Position von Europa stärker geworden. Und ich weiß nicht genau, was er für einen Plan damit hat versucht zu verwirklichen. Weil es ist natürlich imperialistisch, ich will meine Macht ausbreiten, ich will eben Bodenschätze können zu mir nehmen etc. Aber vielleicht wollte er einfach ablenken von dem Mist, der ihm daheim um die Ohren fliegt, mit der Gewaltspirale, die nur in eine Richtung geht. Und das ist auch gelungen, weil nämlich sogar im eigenen Land ja die Grönland-Politik von ihm extrem bröckelt hat, sogar bei seinen eigenen Leuten, bei den Republikanern. Das ist so. Und die militärischen Basen auf Grönland von den USA, das kann er schon heute. Das ist kein Punktegewinn. Das ist im Abkommen von 1951 bereits so festgehalten. Also muss man das jetzt auch nicht als Big Win von ihm verkaufen. Es ist es einfach nicht. Er ist zurückgerudert. Andere also, kommen schon wieder mit dem Taco.
Aber ist es dann okay, dass die USA quasi jetzt die Hand auf die seltenen Erden in Grönland auf diese Art und Weise oder klauen Ausfahrt gegenüber Dänemark, gegenüber Europa?
Also ich will zuerst mal sagen, wir sind ein neutrales Land und ich glaube, das ist nicht okay, wenn man einfach sagt, man will da und da und da machen. Ich habe gesagt, oder, Donald Trump hat das sehr geschickt eingefädelt. Er hat einfach zuerst mal eine Drohkulisse aufbauen und nachher unsere Diplomaten, weil die einfach jedes Mal auf Konsens, Konsens und nochmal Konsens um jeden Preis trimmt sind, sind auf das eingestiegen. Und es ist natürlich nicht so, wie Flavia Wasserfall sagt, dass er heute schon alles kann. Ich meine, der Golden Dome, da ist sein Ziel. Oder? Er will natürlich dort einen Abwehrschirm konstruieren können. Er will, dass die NATO etwas daran anzahlt, dass er das nicht allein finanzieren muss. Und da sind, alle darauf eingestiegen. Und jetzt wird sich zeigen, was die Verhandlungen denn für ein Resultat bringen. Aber es ist einfach ganz gefährlich, dass er mit einer Drohkulisse kann nachher alle Länder, alle Diplomaten vor sich hertreiben und alle folgen nachher. Und
vielleicht noch einmal wichtig zu sagen, wem gehört die Bodenschätze? Sie gehört eigentlich den Einheimischen von Grönland. Ja. Über die redet kein Mensch. Die hätten eigentlich das Recht zu entscheiden, wie das Ganze hat. Die sind komplett ausgeschaltet worden und werden auch von der Europa her jetzt ausgeschaltet. Und da muss man extrem aufpassen. Weil ich glaube, wir haben es denen zu verdanken, dass die sich nicht haben kaufen lassen von Herrn Trump. Obwohl sie einfach gemeint haben, ja, weißt du, denen lieben mich gar nicht aus der Vergangenheit. Jetzt komme ich, der grosse Besuch der alten Dame. Und sie sind gar nicht amused über das. Sie haben von Anfang an klipp und klar gesagt, kommt nicht in Frage. Wir wollen schon mehr Unabhängigkeit, aber sie wollen innerhalb von Europa bleiben. Das ist so wichtig, dass die Betroffenen...
Aber, gar nicht sagen.
Aber den Konflikt haben wir ja auch, weil Europa und insbesondere die NATO so schwach ist. Oder? Weil sie es nicht für nötig gehalten haben, zu militärisch selber investieren. Man hat sich einfach immer verloren, dass die USA das schon finanziert, dass sie schon Druckendeckung haben. Und jetzt haben wir eine andere Situation. Also Europa oder die EU, die sind auch einfach extrem schwach politisch aufgestellt. Dann haben sie noch den Konflikt mit Russland gleichzeitig. Die sind stuck in der Mitte und völlig orientierungslos. Ja, also von einer Stärke von der Europäischen Union zu reden.
Was bedeutet das für die Schweiz auch? Es bedeutet noch nicht nur etwas für Europa, sondern auch die Schweiz. Und in seiner Rede hat Donald Trump die Schweiz ziemlich direkt, direkt frontal angegriffen.
Bei der Rede vom US-Präsidenten Donald Trump am WEF ist die europäische Spitzenpolitik unter die Räder gekommen. Auch die Schweiz ist nicht verschont geblieben. Unter anderem hat der US-Präsident gesagt, dass die Schweiz nicht Schweiz wäre ohne die USA und hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter mehrmals nachgegeben. Sie sei ihm auf die Nerven gegangen beim Telefongespräch über den Zollsatz, den er am 31. Juli letzten Jahr mit ihr geführt hat. Nach der Rede von Donald Trump hat der Bundespräsident Guy Parmelin betont, dass ohne den US-Präsident Davos nicht Davos sei. Von Kritik keine Spur.
Flavia Wasserfall, Guy Parmelin. Keine kopflose Massregelung, sondern ganz clevere Realpolitik bringt er Donald Trump nach den Schmaus und sagt noch, Davos ohne sie ist nicht Davos. Ist das nicht schlau?
Nein. Also, ich finde, jetzt nicht nur Guy Parmelin, sondern ganz allgemein, was da für ein Theater ist abgelassen worden um den Trump in Davos. Ich finde es unerträglich. Weil eigentlich muss man sich vor Augen führen, der Typ, er ist geschwächt in seinem eigenen Land. Er ist geschwächt, die Preise steigen, die Arbeitslosigkeit steigt. Eins tut die Leute umbringen oder Fünfjährige verhaften. Also da ist eine Gewaltspirale im Gang, wo, glaub, sich wirklich langsam sich das Blatt gegen ihn wendet. Er ist geschwächt. Er kommt auf Davos und eben macht sein Grönland-Theater. Und alle tun ihm noch den roten Teppich ausrollen, irgendwelche den Schmaus bringen, Schmichu-Einheit.
Was hättest du gemacht als Bundespräsidentin?
Ja, man kann glaub, schon so ein bisschen, man muss ja jetzt auch nicht auf Konfrontation gehen, würde jetzt auch nicht den T-Rex führen, wie der Kollege von Kalifornien. Aber ich würde wirklich dort schon auch ein bisschen Härte zeigen. Man kann auch sagen, es müssen nicht drei Bundesräte. Man muss ihm ja nicht sagen, das ist ja so ein Seich. Davos ist natürlich Davos ohne Trump. Und ich feiere in diesem Zusammenhang auch die 10 Personen, die auf den Berg gelaufen sind mit ihren Ski und die 450 Fackeln angezündet haben, No Kings. Ich meine, solche Botschaften, das finde ich extrem wichtig. Und man hat das auch können, in Davos hat man das Theater runterfahren können, weil man macht ihn auch grösser, als er ist. Und er ist angezählt. Und ich finde es unerträglich, wie ihm auch der Bundesrat zum Teil den Schmaus gebracht
hat. Also, Flavio Wasserwallen sagt, man hätte härter reagieren als Bundesrat. Der SP-Co-Präsident Cedric Wermuth redet von einer, ich zitiere, Regierung ohne Rückgrat. Hat er nicht recht? Nach dieser Rede, das muss ja dir auch wehtun, was er über die Schweiz gesagt hat.
Oder man muss immer das Ziel vor Augen haben. Und das hat, glaube ich, der Bundesrat nicht schlecht gemacht. Es ist wichtig, dass man sich nicht einfach von Wort ohne Wirkung nachher provozieren lässt. Das war eine Provokation, das ist ganz klar. Vielleicht hätte er auch damit etwas empfachen, aber wir sind mitten in Verhandlungen mit den USA. Und Guy Baumelin hat das einzige richtig gemacht. Er hat ihm schön sachlich auch erklärt, übrigens, das wichtigste Argument, das Handelsdefizit, das ist nicht mehr korrekt, es ist nicht mehr richtig. Die USA hat mittlerweile einen Handelsüberschuss. Mit der Schweiz hat ihm das nochmal sachlich dargelegt. Und es zeichnet sich jetzt wirklich ab, dass man für die Schweizer Wirtschaft einen sehr wichtigen Deal herausholen können. Und das war das Ziel des Bundesrats, auch wenn es wehtut. Manchmal muss man die grossen Ziele über das Persönliche
aber
stellen.
Aber das schliesst sich ja nicht aus, Mike. Weißt du, wie klare Fakten arbeiten? Weil er vertreibt ja alles, er lügt auch. Er hat in seiner Rede Sachen gesagt, die nicht stimmen. Wie zum Beispiel das Handelsdefizit. Du hast es jetzt genau richtig dargestellt. Und ich finde, dass man dann noch sagen kann, was er für ein grossartiger Typ ist und hello und die Freude und weiss nicht was, das ist total unnötig. Man kann doch wie klare Sache sein. Ich meine, nehmen wir ein Beispiel am kanadischen Premier. Man kann das trocken und klar analysieren und sich neu aufstellen. Die Weltordnung ist nicht mehr die gleiche. Und dann also, wieder normal Zugeständnis machen. Ein Deal ist ja dann auch nicht ein Deal. Er ist morgen schon wieder einfach
nur ein Papier. Es nimmt mich auch noch Wunder, was der Martin Bäumlin sagt. Wenn bei dir zuhause jemand einen Tischrede haltet und sagt, Martin Bäumlin, das Essen ist schlecht, es gefällt mir überhaupt nicht da. Und nachher treffen ihr euch in der Stube auf dem Sofa und dann sagst du, super, es wäre nicht so ein schöner Abend gewesen ohne dich. Hättest du das gemacht?
Also mal erstens, wenn ich würde Donald Trump zu mir heilen würde, wüsste ich, was mir blühen würde. Wir würden wahrscheinlich eben alles besser wissen. Das kennen wir ja von ihm. Die Rede ist eine Katastrophe, sind wir nicht diskutieren, aber sie hat sich selber reserviert, aus meiner Sicht.
Also ich, nichts sagen. Das, was der Parlament gemacht hat, ist
nein, aber für mich hat der Bundesrat absolut das Richtige gemacht. Klipp und klar. Sie haben nach außen haben sie die Fassade gewahrt, auch Karin Keller, die also wirklich auf mieseste Art runtergemacht ist, stillos. Ich habe aber die Erwartung, dass im Hintergrund, unter vier Augen, der Guy Parmelin schon das eine oder andere an Donald Trump ermittelt hat, das geht bei uns eigentlich
nicht. Gefühl, also,
ich traue Guy Parmelin zu, dass ich unterscheiden kann, was sage ich offen vor der Kamera, wo wir im Zolldeal sind. Wir wissen, wie die Schwierigkeit ist, dass SWIFT eben mit Trump wertvoller ist als ohne Trump, da müssen wir ehrlich sein. Und zwischen den Zielen ihm dann doch einmal sagen, Geld, aber so einfach ist es dann nicht. Und die Schweiz hat schon existiert von den USA. Also so Sachen bin ich überzeugt, dass wenn er es nicht gemacht hat, wäre es schade. Aber nochmal, da öffentlich jetzt und die jetzt heute alle besserwissisch daherkommen und sagen, wie sie es gemacht hätten. In dieser schwierigen Lage, wo wir sind, muss ich sagen, obwohl wir keinen Bundesrat stellen, Kränzli, dass unser Bundesrat Nerven behalten hat.
Und die schwierige Situation haben wir auch wegen dem Handelsabkommen, wo du sagst, das ist super, das ist auf gutem Weg. Glaubst du dem Handelsabkommen? Auch wenn das unterschrieben ist, wird Donald Trump wieder sagen, wenn es ihm nicht passt, wir erhöhen die Zölle.
Wir müssen einfach schauen, dass wir für die Schweizer Wirtschaft einen möglichst guten Deal aushandeln können. Da sind wir wirklich der Wirtschaft schuldig, oder? Dass die auch gleich lange Spiesse haben, konkurrenzfähig bleiben. Da geht es am Schluss um Arbeitsplätze, da geht es um Milliarden von Franken für die Schweizer Wirtschaft. Und darum müssen wir schauen, dass wir hier einen möglichst guten Deal für uns rausholen. Und das müssen wir ja auch außenpolitisch lernen. Wir müssen uns doch nicht zwischen den USA oder auch zwischen Brüssel aufreiben lassen. Wir müssen endlich anfangen, dass man sagt, die Interessen der Schweiz sind an erster Stelle. Und das muss die Landesregierung auch probieren, durchzudrücken. Und ich glaube, da versucht der Bundesrat hier, indem er sich eben nicht provozieren lässt, dass er sagt, wir machen Sachpolitik, wir kommen mit Fakten und wir tun die Fakten auch Mr. Trump
also, über. Am Schluss geht es um den Deal und nicht um
die
Moral.
Also ich glaube, eben genau die Switzerland First Politik, die du jetzt ein bisschen kritisiert hast, oder das funktioniert hier nicht. Also natürlich muss man versuchen, die Zoll auf Null runterzubringen. Es ist wichtig für die Wirtschaft, gerade auch im Kanton Bern, exportorientiert, Industrie etc. Klar. Aber in welcher Art und Weise und mit welchen Zugeständnissen dass wir das machen, das müssen wir dann wirklich noch ganz durchdenken. Und ganz allein, als kleines Land, können wir uns eben trotzdem nicht aufstellen. Und darum ist ja die Zusammenarbeit mit Europa so wichtig. Weil wir sind ein starker Wirtschaftsraum.
Genau.
Das ist viel ein wichtigerer Handelspartner als die USA, Europa. Und darum ist es eben wichtig, dass wir uns dort zusammenschliessen. Und jetzt gilt im Hinblick auf die bilateralen drei gute, verlässliche Verträge.
Also dort ist dann auch ein Zoll drin.
Der Zolldeal, wo jetzt der Mike darauf hofft, bei Europa immer so gesehen. Der Trump hat am nächsten Tag wieder gefunden, also, ist der vielleicht gleich nicht so.
Meine Einschätzung ist, ob man mit den USA wirklich dann so gut dastehen mit dem Verhandeln oder ob man auch relativ viel hergeben, bin ich nicht so sicher. Und es wäre ein bisschen einfacher, gegenüber den USA ein bisschen härter aufzusetzen, wenn man mit den Europäern schon das bilaterale Abkommen hätte. Aber weil das auch im Inland massiv kritisiert wird, obwohl das auch güterabhängig ist, haben wir einen Zweifrontenkrieg im Moment geführt. Und nochmal, der Bundesrat macht es für das, dass er an beiden Orten noch nicht weiss, wie der Deal rauskommt, macht er keinen schlechten Job, weil er weiss, Gratwanderung bilaterale, Gratwanderung USA-Zölle und er muss alles aus Trocknen bringen, weil egal, was er macht, man kann jetzt kritisieren, das Ziel muss sein, tiefe Zölle mit den USA, möglichst nicht viel geben und das Ziel muss sein, mit der EU ein geregeltes Verhältnis zu haben und auch ein paar Nachteile kaufen.
Aber sicher nicht mit dem EU-Unterwerfungsvertrag, da hat es ja auch einen Zoll drin, oder? Wir haben Kohäsionszahlungen, sogenannte Marktzugangsprämie, das ist ja nichts anderes wie ein Versteck Zoll, dass die Schweiz dort in den Markt kommt. Und Trump hat ja gewarnt, die Schweiz soll aufpassen, um sich nicht zu nahe der Europäischen Union anzubandeln. Also die Strategie ist goldrichtig. Wir schauen, dass wir unter dem Radar bleiben. Wir schauen, dass wir geordnete Beziehungen haben. Aber ganz sicher nicht Beziehungen, die nachher die EU könnte sagen, bei institutionellen Fragen, wir müssen dann auch noch Recht übernehmen.
Aber ist das nicht der Flavio, was wir...
Unterwerfungsvertrag, finde ich so ein schlechtes Wort. Nein. Bei den USA waren wir wahrscheinlich näher dran gewesen, bisher.
Keine institutionelle Frage.
Aber in dieser neuen Weltordnung, die wir haben, wo die Mächtigen Sagen haben und wo die Mächtigen Druck machen, ist es nicht die Strategie, die Mike Egger sagt, Kopf ein bisschen runterziehen, unter dem Radar fliegen und mit allen einen möglichst guten Deal?
Ich bin der Meinung, dass wir uns mit denen, die unsere Werte vertreten, Demokratie, Menschenrechte, die unseren Vertrag mit unserem Vertrag aushandeln, wo wir wissen, alles, was da drinnen steht, das wird eingehalten. Nein. Und Mike, wir können jetzt die Diskussion führen, wir werden sie in dem Parlament führen, wir werden sie mit der Stimmbevölkerung führen. Ist uns der Vertrag wert, mit der EU einzugehen? Und wir wissen, dass wir uns daran halten können. Und die EU wird sich auch daran halten.
Nein.
Das ist eine ganz andere Ausgangslage.
Die EU kann ja die Spielregeln in dem Vertrag
absolut nicht.
Aber und es ist wohl, eine Frage. Wir haben noch ein drittes Thema, das auch noch wichtig ist. Aber eine Frage habe ich noch an Martin Bäumer. Glaubst du, die Bevölkerung würde heute einen Deal dem Handelsdeal mit den USA zusagen, ja sagen?
Ich fürchte eher nicht, wenn wir nicht gut daran arbeiten. Darum, wir müssen unter dem Radar fliegen, mit den USA, mit Europa auch ein bisschen abtempieren. Aber wir müssen auch mit China unter dem Radar fliegen. Es tut mir leid, auch mit China müssen wir nicht so tun, wenn das nur die Bösen werden. Wir brauchen tatsächlich als kleine, offene Volkswirtschaft in alle Staaten, Indien, mit allen müssen wir uns gut stellen. Und dann muss man leider eher versuchen, unter dem Radar zu fliegen. Aber ich bin da auch klar mit der Flavio Waffel, die vertrauenswürdigen Partner, die wir auf der Welt haben, ist nun mal die EU. Die sind also am nächsten.
Also zuerst kommt das Fressen, dann die Moral.
Das ist sowieso immer so gewesen, leider.
Ein Volksentscheid von 2017 soll wieder korrigiert werden.
Das Verbot, neue AKWs zu bauen, soll aufgehoben werden. Das hat die Umweltkommission vom Ständerat diese Woche entschieden. Sie stützt damit den indirekten Gegenvorschlag vom Bundesrat zu der Blackout-Initiative. Erst 2017 hat das Schweizer Stimmvolk entschieden, dass keine neuen AKWs mehr gebaut werden dürfen. Es geht laut den Befürwortern nicht darum, viele neue AKWs zu bauen, sondern darum, in der aktuellen geopolitischen Lage eine sichere und kostengünstige Stromversorgung sicherzustellen. Für die Gegnerinnen ist der entscheidende Affront gegenüber dem Stimmvolk und sabotiert die Energiewende.
Mike Heger, würden wir die 10 bis 20, vielleicht sind es dann auch 30 Milliarden, die ein neues Atomkraftwerk wo würden wir das nicht gescheiter investieren in Speicher, dass wir die zu viel Energie, die wir im Sommer haben, im Winter können brauchen, statt in ein Atomkraftwerk?
Nein, selbstverständlich nicht. Es freut mich jetzt, dass auch die Architekten der Energiestrategie 2050 oder die Architekten der Strategie der falschen Versprechungen gemerkt haben, dass eben die Energiestrategie 50 gescheitert ist. Es ist nämlich nicht so einfach, das Ganze mit erneuerbaren Energien zu kompensieren. Es ist auch so, dass man mit der ganzen Dekarbonisierungsstrategie, die man dann noch oben drauf gepackt hat, den Stromverbrauch noch mal angeheizt hat. Und jetzt ist man an dem Punkt angekommen, wo man einfach merkt, es geht nicht ohne Kernkraftwerke. Und es geht auch nicht ohne neue Kernkraftwerke. Und die sind auch von den Kosten her gar nicht so hoch, wie sie es ausgeführt haben, sondern im Gegenteil. Wir reden hier irgendwo von 6 bis 8 Milliarden Franken von einem Kernkraftwerk, das 8 bis 10 Terawattstunden an Energie liefern kann. Und dann haben wir eine Bandenergie, die funktioniert und etwa 15% des gesamten Strommix könnte abdecken.
Also es würde helfen, der Schweiz im Winter, es würde die Versorgungssicherheit in der Schweiz garantieren, gerade in dieser Zeit, wo die Machtblöcke kämpfen, gerade in dieser Zeit, wo man doch wieder mehr auf sich selber muss schauen muss.
Und der Seite sollte man auf Luftschlösser bauen, wo vielleicht 2050 etwas kommt, das dann gar nicht mehr gebraucht wird. Weil nochmal, wir werden Winterstrom brauchen. Die AKW werden 9 Monate im Jahr für einen Nullpreis müssen verkaufen, weitestgehend. Und für 3 Monate vielleicht Geld verdienen. Völlige Fehlallokation. Zweitens, so wegen geopolitischer Sicherheit. Woher sind unsere Brennstäbe gekommen, die in diesen AKW in Europa laufen? Was ist nie sanktioniert worden gegenüber Russland in den letzten 4 Jahren? Redet niemand darüber. Das ist genau Brennstäbe
aus China.
Also mit anderen Worten, es ist eine unehrliche Politik. Jetzt blockiert sie uns den Zubau von der Erneuerbaren, weil es hat bereits eine Bremse gegeben. Nicht nur wegen dem, es sind auch Preise. Das heisst, der Weg, wo wir sind, wird jetzt quasi mit einem Luftschloss aufgelöst und gefährdet unter Umständen auch das. Im Moment haben wir tatsächlich noch, wir brauchen die bestehenden Kernkraftwerke möglicherweise ein bisschen länger, als wir es bisher brauchen. Aber wir müssen nicht an neuen herumträumen, sondern wir müssen schauen, dass wir bestehend sichern.
Aber das Problem ist eben doch, Flavia Wasserfall, dass der Solarexpress stillsteht, dass bei der Windkraft Flaute herrscht. Das ist doch das Problem, dass man sagt, wir müssen einen anderen Weg suchen.
Nein, das Problem ist, dass man jetzt mit dem Entscheid, quasi das Bauverbot aufzuheben, eine falsche Sicherheit aussendet und eine Scheinlösung darstellt. Also ich meine, ich bin gegen neue AKW, sie werden viel teurer als ein paar Milliarden, sondern man sieht, überall, wo sie gebaut werden, Kosten laufen von dort aus dem Ruder. Wer zahlt es? Der Staat. Private Investoren kannst du vergessen. Das Zweite ist die ungelöste Thematik von Entsorgung von Müll. Aber auch noch, wenn man für neue AKWs ist, und das muss man sich jetzt einfach schon vor Augen führen, mit dem Subventionsgesetz, das man braucht, mit dem Suchen der Betreiber, wo man es herstellt, Rahmenbewilligung, Baubewilligung, Bauphase 8 Jahre, Betriebsbewilligung, immer referendumsfähig. Und da reden wir frühestens von 2050, wo der Mike dann als Rentner wird können, vielleicht ein Bändchen durchschneiden können. Nein,
also,
sorry,
also,
Mike, jetzt muss ich... Also,
nein, das habe ich nicht gefunden.
Also, was Sie beide sagen, erstens, es wird viel teurer, zweitens, es geht viel länger und wenn es da ist, dann ist es eh zu spät.
Und es trägt einen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung.
Das ist eine gute Zusammenfassung.
Gut,
also das ist eine gute Zusammenfassung von der Energiestrategie 2050. Völlig falsche Versprechungen hat man hier der Bevölkerung auftischt. Es ist heute nachgewiesen, dass man die ganze Kernenergie nicht mit erneuerbaren Energien kompensieren kann. Kernenergie macht heute noch etwa 35% des gesamten Strommix aus. Wenn man das mit Windrädchen kompensieren will, dann müsstet ihr beide für 7'000 neue Windkraftanlagen in diesem Land einstehen. Das ist praktisch nicht durchsetzbar. Im Stromspeicherbereich haben wir die Fortschritte nicht erzielt, die ihr versprochen habt. Wir müssen teure Ersatzlösungen schaffen. Wir müssen Reservekraftwerke verabschieden. Kostet nochmal Milliarden von Franken.
Mike,
und
weißt du,
was Quintessenz ist? Nein, Entschuldigung, jetzt muss ich den Satz noch
fertig machen.
Sie sagen noch gleichzeitig, wir wollen dekarbonisieren. Gut, setzen Sie euch aber für neue Gaskraftwerke ein, die noch mehr CO2
also. Was einfach unehrlich ist dass du das als Alternative herstellst zu den Problemen, die du beschreibst. Wenn wir genau wissen, dass, wenn überhaupt ein neues kommt, das frühestens 2050, wenn ich noch, das ist nicht eine Planung, die ich erfunden habe. Und wir müssen doch heute den Weg weitergehen, der demokratisch abgestützt ist, wo wir wissen, dass er funktioniert. X-Studien, ETH, you name it, haben gezeigt, wie es geht. Wir machen jetzt die Investitionen, wir machen den Beschleunigungserlass etc. Und diesen Weg müssen wir gehen und nicht Augenwischerei
betreiben. Aber braucht es nicht Alternativen auch, weil Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik in der heutigen, Zeit?
Es braucht nicht Alternativen, es braucht Kombination von allem, was wir haben und das, was wir jetzt am Bauen sind. Die Energiestrategie war nie ein Spaziergang, habe ich nie etwas anderes behauptet. Defossilisierung, nicht Dekarbonisierung, ist auch kein Spaziergang, Netto Null zu erreichen. Es ist ganz klar, wenn Verkehr elektrisieren, braucht es mehr Strom. Gut, jetzt haben wir aber eigentlich, werden wir im Sommer, in wenigen Jahren, schon massiv mehr Strom haben, bis weit in Oktober. Es wird rein eine Winterstromproblematik sein. Und jetzt kommen wir wiederum, was brauchen wir dann? Wir brauchen Schnee, wir brauchen dann schnell einsetzbare Kraftwerke. Wahrscheinlich werden das GUD sein, also Gaskombi oder flüssig. Und die kann man erneuerbar machen, weil wenn sie nur wenige Stunden laufen, ist das auch finanziell wesentlich günstiger als irgendeine Bandenergie, die nach das ganze Jahr schief
steht. Ich muss Schluss machen. Danke vielmals. Martin Bäumle, Flavia Wasserfall, Mike Klicker für die engagierte Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuschauen und sage nur noch ganz schnell einen wunderschönen Sonntagabend. Ade miteinander.